Essstörung, das diagnostiziert man doch so im Kindes- und Jugendalter und wenn's therapiert ist, dann ist doch auch wieder gut. Nee, das stimmt leider so nicht und deshalb müssen wir heute da mal ausführlicher drüber reden.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, willkommen bei Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr jeden Werktag ab 6 in der Früh mit einem Thema in schnellen 10 Minuten für euch aufbereitet. Und mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 21. Januar.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Denn das Essstörungen jeglicher Art Langzeitfolgen haben können, die durchaus sehr dramatisch sind, das zeigt uns eine neue Studie aus Großbritannien, die jetzt, im Dezember 2025 im British Medical Journal erschienen ist. Über die Studie und natürlich die Wichtigkeit der weiteren Anbindung haben wir mit einem Experten gesprochen, und zwar mit Bernd Löwe. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für innere Medizin und auch Psychologe. Und er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am UKE in Hamburg. Super wichtiges Thema. Zum ersten Kaffee des Tages holt euch den und dann geht's los. Erstmal ein paar in dem Falle unangenehme Fakten zum Krankheitsbild Essstörung allgemein. Wie wichtig das Thema ist, zeigt ein schneller Blick auf die Zahlen. Global sind 8,4% der Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren betroffen. 8,4 klingt jetzt nicht viel, aber aller Frauen weltweit. Das nimmt seit der Corona-Pandemie auch immer mehr zu. Männer im selben Alter sind zu 2,2% betroffen und auch in Deutschland wachsen die Zahlen. Was genau definiert eine Essstörung? Es ist ein abnormales Verhalten zur Ess- und oder Gewichtskontrolle. Das heißt also, man beschäftigt sich übermäßig mit den Mengen an Essen und natürlich auch mit der eigenen Körperform. Wir kennen die Anorexia nervosa, brauche ich glaube ich nicht weiter erklären, Bulimia nervosa und die Binge-Eating-Störung, und alle anderen werden als nicht anderweitig spezifizierte Essstörungen zusammengefasst. Es gibt durchaus schon einige Studienbelege für eine hohe Langzeitmorbidität und auch Mortalität bei Essstörungen, allerdings vor allen Dingen für die Anorexie. Unser Experte Bernd Löwe sagte dazu, über die Langzeitfolgen weiß man, dass die Hälfte frei von Anorexie wird. Also nur die Hälfte in Anführungsstrichen, ergänze ich da jetzt mal. Denn er erklärte weiter, ein Viertel hat milde Symptome nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren? Das heißt, sie zählen immer noch Kalorien oder sind nicht zufrieden mit dem Körpergewicht. Sonst ist nichts in Anführungsstrichen auffällig. Und ein weiteres Viertel hat aber sehr viele Komplikationen. Das kann so weit führen, dass die Betroffenen sogar verstorben sind. In der neuen Kohortenstudie ist aber eben nicht nur die Anorexie vertreten, sondern eben auch die anderen Krankheitsbilder. Und deshalb kommt jetzt der intensive Blick drauf. Also Ziel dieser Untersuchung war es, kurz- und auch langfristige gesundheitliche Risiken, psychische Komorbiditäten und auch die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems tiefer zu verstehen, aufzudecken, sowie zu schauen, wie hoch ist denn die Mortalität wirklich, sowohl natürlicher als auch unnatürlicher Todesursachen. Dazu kommen wir später noch. Und zwar von Menschen mit eben einer diagnostizierten Essstörung, die aber gematcht wurden mit einer sehr großen Kontrollkohorte ohne Essstörung. Wie wurde das genau gemacht? Dazu nahm sich das Team englische elektronische Gesundheitsakten aus der Primär- und Sekundärversorgung vor, aus dem Clinical Practice Research Data Link, so heißt das. Dieser wurde verknüpft mit dem Hospital Episode Statistics für Krankenhausakten und dann auch noch zusätzlich dem Office for National Statistics für die Mortalitätsdaten. Und zwar alles Fälle vom 1. Januar 98, also durchaus schon ziemlich alt, bis zum 30. November 2018. So waren letztendlich 24.700 Betroffene im Alter von 10 bis 44 Jahren eingeschlossen, die alle eine diagnostizierte Essstörung hatten. Die wurden abgeglichen nach Alter, Geschlecht und Hausarztpraxis mit bis zu 20 Vergleichspersonen, jeweils ohne Essstörung natürlich. Das heißt also, man brauchte dann eine viel größere Kontrollkohorte. Das waren insgesamt 49.300 Datensätze von Personen. Fast 90% der gesamten Stichprobe war weiblich. Hatte ich ja am Anfang schon gesagt, Frauen sind auch einfach viel häufiger betroffen. 14,5% hatten eine Anorexie, 20,5% eine Bulimie, 5% Binge-Eating und die restlichen 60, die da übrig bleiben, da war die Essstörung nicht näher spezifiziert. Als die wichtigsten Parameter wurden festgelegt körperliche Gesundheitszustände, psychische Gesundheitszustände und natürlich auch die Mortalität, wobei da alle Ursachen und auch sehr ursachenspezifisch aufgeschlüsselt wurde. Berechnet, damit will ich euch jetzt nicht zu lange aufhalten, wurde mittels Hazard Ratios, kumulativen Inzidenzen etc. Aber jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Schauen wir uns zuerst mal die Psyche an. Menschen, die eine Essstörung hatten und zusätzlich eine psychische Komorbidität, da ist die Rate natürlich auch deutlich erhöht, hatten ein fast 14-fach erhöhtes Suizidrisiko im ersten Jahr. Und jetzt kommt ein sehr entscheidender Punkt. Auch nach 10 Jahren war dieses Risiko noch deutlich erhöht. Ebenso deutlich erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen per se, 12 Monate nach der Diagnose einer Essstörung. Für Depressionen zum Beispiel 7-mal höher, für Selbstverletzungen mehr als 9-mal so hoch. Und auch hier, also bei den Selbstverletzungen, hielt das Risiko mehrere Jahre erhöht an. Wenn wir jetzt weitergehen zu den physischen, also tatsächlich körperlichen Komplikationen, die da auch mit Essstörungen einhergingen, dann wird es deutlich breiter, aber auch wahrscheinlich alles nicht unbekannt. Wahrscheinlichkeit an Nierenversagen zu erkranken war innerhalb des ersten Jahres nach der Diagnose 6-mal höher. Für eine Lebererkrankung war es 7-mal höher. Und auch das hielt über die Zeit an. Also nach 5 Jahren lag das erhöhte Risiko immer noch bei 2,5 bis fast 4-mal höher. Dann natürlich noch Osteoporose, 6-fach erhöht, Herzinsuffizienz, doppelt so hohes Risiko. Diabetes auch. Ja, interessant. Stoffwechselerkrankung spielt da natürlich auch eine große Rolle. Da wirft man einiges durcheinander. 3-fach erhöhtes Risiko. Und innerhalb der ersten 12 Monate nach der Diagnose an einer beliebigen Ursache zu sterben, dieses Risiko war mehr als 4-mal so hoch für die Patienten, Patientinnen, die eine Essstörung hatten, als für die Vergleichskohorte. Bei den unnatürlichen Todesfällen war es sogar noch ein bisschen mehr. 5-mal erhöhtes Risiko, einschließlich Selbstmord, der zählte da natürlich dazu. Und nach 5 Jahren waren die Risiken auch im Vergleich immer noch 2 bis 3-mal höher. Und selbst nach 10 Jahren zeigte sich da immer noch ein erhöhtes Risiko. Also sehr, sehr lange. Insbesondere das Suizidrisiko im ersten Jahr 14-mal höher als im Vergleich zur Kontrollgruppe, war auch nach einem Jahr noch fast 3-mal höher. Deshalb erstaunt es natürlich auch nicht weiter, dass die Studie rausfand, Gesundheitsversorgung, klar, war eine deutlich höhere Inanspruchnahme als die Kontrollgruppe, häufigere Krankenhausaufenthalte, viel mehr Notfallbesuche, Notfallkontakte, häufige Inanspruchnahme psychiatrischer Versorgung. Und dementsprechend kam dann das Team auch zum Schluss, Essstörungen sind eine schwere chronische Erkrankung mit einem sehr breiten Spektrum an medizinischen, also wirklich körperlichen und auch psychischen Folgen, die betreut werden müssen. Und der Bedarf ist definitiv da, das möglichst früh zu erkennen, sehr intensiv nachzusorgen und dann auch noch langfristig zu monitoren und zu begleiten. Wir wollten von unserem Experten Löwe natürlich hören, wie findet er die Studie insgesamt? Da meinte er, ein bisschen schwierig, die Autoren haben nicht differenziert zwischen den verschiedenen Typen der Essstörung. Die mit Abstand gefährlichste ist in seinen Augen die Anorexia nervosa, weil eben da diese starke Mangelversorgung aller Organe und Körperteile vorliegt und deshalb diese extrem geschädigt werden. Bei der Bulimie sieht es einfach ein bisschen anders aus. Aber natürlich sind da auch schwere Komplikationen zu erwarten, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörung. Insgesamt aber seltener als bei denen, die eine Anorexie haben. Er fand aber besonders erwähnenswert diese sehr große Fallzahl, riesige Fallzahl, sagte er, die die Kollegen eingeschlossen haben. Und zum Zweiten ist es eine Primary Care Kohorte. Die Teilnehmenden wurden aus der Allgemeinmedizin rekrutiert. Das war besonders hervorhebenswert in seinen Augen. In seinen Augen eignet sich das Paper auch sehr, nochmal allgemein ÄrztInnen, Kinderärzte, Ärztinnen auf die Relevanz von Essstörungen hinzuweisen, zu betonen, eine sehr frühe Diagnostik ist wichtig und auch in der Nachsorge muss man wachsam sein. In Deutschland, berichtete er, dauert es tatsächlich teilweise 2 bis 3 Jahre, bis die Betroffenen in Behandlung kommen. Das ist natürlich viel zu lang, denn wir wissen, Prädiktor für den Behandlungserfolg ist eine möglichst frühe Therapie. Und ganz klar, sagte er, die Studie kann man als Plädoyer für eine lebenslange Nachsorge dieser Patientinnen und Patienten verstehen. Insgesamt also jetzt keine positiven Nachrichten, aber wichtige, einfach eine klare Message, wenn da Patientinnen, Betroffene mit Essstörung vor euch sitzen, dran denken, auch noch nach Jahren und teilweise Jahrzehnten diese speziellen Dinge in den Fokus zu nehmen. Das war unsere Dosis Wissen für heute. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne wissen. Zum Beispiel, indem ihr Sterne vergebt oder einen kleinen Kommentar dalasst.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.